nächstes behandeln wir einen Tagesordnungspunkt 14, einen Antrag der CSU-Fraktion, Vorlage von signifikanten Abweichungen bei Genehmigungen nach § 30 Bau-GB, B-Planverfahren und von Wettbewerbsergebnissen. Zur Begründung bitte Herr Zimmermann.
Bürgermeisterin, meine Damen und Herren, auch ausdrücklich meine Damen und Herren Verwaltung. Ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil wenn man den Antrag erst einmal durchschaut, fragt sich der eine oder andere, was haben denn die jetzt im Kopf? Wir haben durch die sogenannte Korruptionsaffäre, unabhängig von den einzelnen Personen, die da beschuldigt sind, eine sehr kritische Situation in der Außenwahrnehmung, auch gerade in der Bevölkerung. Dieses Problem hat nicht die Verwaltung, sondern die Politik verursacht. Da ermittelt momentan die Staatsanwaltschaft. Deshalb ist unser Ansinnen bei den Punkten Baugenehmigungen und Abweichungen von B-Plänen und Gestaltungswettbewerbsergebnissen für mehr Transparenz, aber vor allem auch für mehr Rückendeckung durch den Stadtrat und seine Gremien zu sorgen. Hintergrund ist ja auch, es ist ja völlig klar, ein Bauwerber hat grundsätzlich einen Anspruch auf seine Baugenehmigung. Nichtsdestotrotz haben wir so eine Schwingung in der Bevölkerung, so nach dem Motto, die machen eh was wollen. Und durchschauen kann das eh keiner mehr. Und deshalb diese beiden Vorschläge. Der eine zielt darauf ab, das was wir ohnehin tun, wir kriegen ja die Baugenehmigungen ohne alle zur Erkenntnis, da die aus an den Kreis der Beschuldigten erteilt werden, gesondert darzustellen, ob, wie wir uns das vorstellen, im einzelnen Tagesordnungspunkt oder innerhalb dieser Liste sei dahingestellt.
Das ist der nächste Antrag, ne?
Ja, ich habe gesagt, ich nehme gleich zu beiden Stellungen, um das Ganze ein bisschen zu verkürzen. Um es einen klarzumachen, die Leute haben ein Recht auf ihre Baugenehmigung und ja, wir erteilen die und der Stadtrat tut dies auch mit vollem Wissen und gibt da auch volle Rückendeckung dazu. Zum Thema Abweichung von B-Plänen und auch Gestaltungswettbewerben. Auch da ist jetzt der Eindruck in der Bevölkerung, deshalb habe ich das Museum der Bayerischen Geschichte rausgegriffen. Ich nehme an, das ist eine Musterkachel, die da liegt. Naja, da haben sie uns eine Natursteinfassade versprochen und jetzt machen sie halt aus irgendwelchen Gründen einfach die Kacheln hier, die sind kreislich und keiner weiß so recht, wie das gelaufen ist. So, das ist der Duktus in der Bevölkerung. Jetzt kann man natürlich richtigerweise sagen, das kann der Freistaat für sich selbst entscheiden, was er da hinhängt. Zumindest war das eine der Rückmeldung an mich, ja, das mag schon sein. Aber dann wäre es trotzdem, gerade bei so einem Prestigeobjekt, an diesem prädestinierten Ort, hilfreich, es dem Ausschuss oder dem ganzen Rat zur Kenntnis zu geben, weil wir müssen es ja nach außen auch mit vertreten. Und auch wenn das Haus der Bayerischen Geschichte der Meinung ist, dass der Inhalt viel wichtiger ist als die Hülle, das ist aus deren Sicht so. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Durchschnittsregensburger in seinem Leben 5-mal in das Museum gehen wird, aber jeden Tag an der Fassade vorbeiläuft oder fast jeden Tag und dass die Wahrnehmung ist. Und es schon hilfreich wäre, wenn wir mit diesen Themen ganz offensiv umgehen und das hier im Stadtrat zum Thema machen. Und für die CSU-Fraktion, wir stehen hinter den Beschlüssen, die wir mit abgestimmt haben oder denen wir zugestimmt haben. In der Vergangenheit standen wir dazu, wir werden da auch in der Zukunft dazu stehen. Und das möchte ich ja auch nochmal fest zusagen. Und ich möchte abschließend nochmal ausdrücklich betonen, das Problem kommt aus der Politik. Das hat nichts mit Misstrauen gegenüber der Verwaltung oder gar einzelnen Personen zu tun, sondern es soll der Abmilderung eines Problems, das aus der Politik kommt, oder zur Abmilderung beitragen.
Gut. Der Antrag, Sie haben den jetzt ausführlich begründet, erweckt natürlich schon, wenn man den zunächst durchliest, den Eindruck, erstens, der Stadtrat könne da irgendwas entscheiden oder man könne, ohne dass man das vorher im Stadtrat besprochen hat, der Bevölkerung überhaupt nicht näher bringen, dass es Recht und Gesetz gibt, nachdem ganz einfach Baugenehmigungen zu erteilen sind. Das kann man auch ohne eine Fassung im Stadtrat. Ich würde jetzt ganz allgemein, weil ja da zwei Dinge angesprochen sind, nämlich das Bebauungsplangebiet Brandlberg und die Fassadenänderung am Haus der Bayerischen Geschichte, die Frau Schimpermann bitten, einfach auch zur Klarstellung in diesem Gremium, was ist wann passiert, was haben wir der Reihe nach beschlossen, nur dass das wieder in Erinnerung gerufen wird, und gab es überhaupt signifikante Abweichungen von Bebauungsplänen bei Genehmigungen, hat jetzt die Frau Schimpermann eine Präsentation vorbereitet, damit wir uns das jetzt nochmal so richtig nahe wieder herholen können ins Gedächtnis, weil manchmal hat man auch was falsch in Erinnerung. Bitte schön, Frau Schimpermann.
Ja, vielen Dank. Ich würde ganz gerne anhand der beiden Beispiele, die Sie selber in Ihrem Antrag aufgeführt haben, also einmal das Thema Brandlberg, so die Historie kurz darstellen, wo wir heute stehen, und dann auch noch zum Thema Museum der Bayerischen Geschichte, wobei das ja ein Vorhaben des Freistaates ist, die Information Ihnen geben, die ich Ihnen auch gerne geben kann. Auch gerade unter dem Hinblick, dass es ja in den letzten Wochen und Monaten in der Öffentlichkeit und über die Medien sehr intensiv diskutiert wurde und da zum Teil auch vielleicht die eine oder andere Fehlinformation vorliegt. Zum Bebauungsplan Brandlberg. Also Sie sind jetzt hier, so sieht das Gelände, sah das Gelände aus, bevor wir in die Planung eingestiegen sind. Hier nochmal das Luftbild, einfach nur zur Erinnerung, weil man sieht dann, welche Entwicklung die Stadt Regensburg auch vornimmt. Auf dem nächsten Plan sieht man jetzt sehr gut schon die Baustelle. Man sieht hier oben schon die Sportplätze. Das Sportheim ist schon mit dargestellt. Das ist jetzt hier so ein bisschen farbig hinterlegt. Deswegen dieser orangefarbene Ton, unser Bebauungsplan Brandlberg. Und man sieht jetzt hier auch in dem Bereich das Naturschutzgebiet. Das ist diese dunklere schwarze Linie, die jetzt hier sich in dem Bereich mit dient. Einfach nur zur Einordnung in den Landschaftsraum, der dort beplant wird. Im Flächennutzungsplan ist die Fläche als Wohngebiet mit ausgewiesen, mit diesem breiten Grünzug oben der Sportplatz. Das ist also die Grundlage für die Verteilung im südlichen Rand des Baugebietes, das Sondergebiet mit dem Einzelhandel und das Mischgebiet ganz am Rand. Jetzt zum Wettbewerb. Das Wettbewerbsergebnis ist jetzt, damit Sie es ein bisschen besser sehen können, gedreht. Also Norden ist hier am rechten Bildrand. Das war der Wettbewerb, der 2012 durchgeführt worden ist. In dem Wettbewerb damals war vom damaligen Eigentümer vorgesehen, dass im Bereich Brandlberg ein Gebiet entsteht mit vorwiegend Einfamilienhäusern, Reihenhäusern und Doppelhäusern. Das war der Wettbewerbsgewinner, der damals von der Jury auch ausgekoren worden ist. Und wenn Sie sich das jetzt anschauen, ich erläutere es einfach nur kurz, es war damals der Einzelhandel, der hier im Gebiet auch schon gesetzt war, aus den Beschlüssen des Stadtrates, nur in eingeschossiger Bauweise, ohne dass das jetzt mit Geschosswohnungen überbaut war. Und diese ganze Bebauungszeile direkt hinter dem Lärmschutz, der entlang der Pilsenallee entstehen soll, war damals als eingeschossige Atriumhäuser geplant mit sehr großen Grundrissen, mit sehr großen Grundstücken. Das war hier der Bereich, der von ausgehend von der Höhe der Lärmschutzwand, die man aus städtebaulichen Gründen natürlich auch nicht zu hoch machen will, weil wir dort keine Barrieren bilden wollen, in dem Bereich geschützt werden konnte. Und ansonsten sehen Sie hier diese Baufelder, die jetzt hier damals mit Reihenhäusern und Doppelhäusern und Kettenhäusern geplant waren, mit diesen dazwischenliegenden Grünflächen, die in dem Entwurf als Obstgarten bezeichnet worden sind. Wir hatten insgesamt damals, das war der Vorentwurf durch den Wettbewerb, 197 Wohneinheiten, also knapp 200 Wohneinheiten. Der Nahversorger war schon mit besetzt. Und es war damals im Wettbewerbsentwurf auch als Vorgabe des damaligen Investors, alle Garagen ebenerdig unterzubringen. Das heißt, es gab keine Tiefgaragen, sondern die gesamte Parkierung war ebenerdig unterzubringen und insofern natürlich dann auch sehr flächenintensiv. Wir haben dann im Zusammenhang, jetzt ist es wieder so gedreht, dass es genordet ist, Norden ist wieder oben, Sie sehen hier die Sportanlagen, aber ich gehe jetzt gerade nochmal zurück, es ist einfach nochmal sich nochmal ins Gedächtnis rufen können. Diese vier Baufelder mit den dazwischenliegenden Grünräumen sind in dem Bebauungsplan unverändert übernommen worden. Das sind diese vier Baufelder. Dazwischen drin die Grünflächen, die auch von der Größe her genau gleich geblieben sind. Was hat sich jetzt geändert? Das war auch schon im Bebauungsplanentwurf, der zum Auslegungsbeschluss und dann auch zum Satzungsbeschluss unverändert mit dabei war. Wir haben eine gewisse Nachverdichtung vorgenommen. Insbesondere sind jetzt hier parallel zur Lärmschutzwand nicht mehr die eingeschossigen Atriumhäuser, sondern es sind jetzt dreigeschossige Stadthäuser, die dann auch Lärmschutz für dahinterliegende Bebauung bieten, die Sondertypen darstellen mit durchgesteckten Wohnungen, durchgesteckte Wohnungsgrundrisse etc. und dann natürlich auch etwas mehr Baufläche ermöglichen. Dann ist auf dem Einzelhandel Geschosswohnungen vorgesehen. Das sind ca. 60 Wohneinheiten, die über diesen Verbrauchermarkt als Seniorenwohnungen auch dargestellt worden sind. Und es wurde insbesondere in dem südlichen Baufeld Geschosswohnungsbau mit vorgesehen, ca. 75 Wohneinheiten. Sie erinnern sich, dass wir damals intensiv diskutiert haben, dass auch im Bereich Brandelberg Geschosswohnungsbau und insbesondere im Bereich des geförderten Wohnungsbaus hier Angebote gemacht werden sollen. Noch dazu kamen jetzt die Stellplätze alle in Tiefgaragen, das heißt, die Flächen sind natürlich dann auch etwas anders nutzbar. Der Nahversorger ist gleich geblieben. Wir haben also in den Gebieten, jetzt vorher waren es 197 Wohneinheiten, wir haben jetzt in den Bereichen 295 Wohneinheiten in Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser. Zusätzlich dazu die 60 Wohneinheiten, die wir hier auf dem Verbrauchermarkt haben, im Geschosswohnungsbau. Und hier in dem Bereich, wo Reihenhäuser umgewandelt worden sind in Geschosswohnungsbau, zusätzlich 75 Wohneinheiten. Das heißt, es sind in dem Bebauungsplan, so wie er im Auslegungsbeschluss auch in der öffentlichen Bürgerbeteiligung war und dann auch im Satzungsbeschluss unverändert beschlossen worden ist, sind es die 410 Wohneinheiten. Das ist auch in der Begründung überall so dargelegt. Geschätzte Bewohnerzahl ca. 1.300 Einwohner. In der Vorlage zum Zwischenbericht zur Wohnbauoffensive im März 2017 haben wir Ihnen ja diese Karte hier dargelegt und wir hatten Ihnen damals auch erläutert, dass hier auch die Bereiche mit dargestellt sind, in denen in bereits in Arbeit befindlichen Gebieten Nachverdichtungen geplant sind. Sie sehen jetzt gerade hier oben, das ist der große orangene Kreis, Sie können es jetzt wahrscheinlich nicht lesen, aber orange heißt Baurecht, rechtsgültigen und an Verfahren befindlichen Bebauungsplänen. Das waren diese 410 Wohneinheiten, von denen ich jetzt gerade berichtet habe. Und da ist ein kleiner roter Kreis drin, den sehen Sie hier, der praktisch im Gebiet Brandelberg Nachverdichtung im Rahmen der Umsetzung darstellt. Und das ist dann in der Größenordnung von 50 bis 100, einfach nur von der Kategorie, die jetzt hier dargestellt war. Und wir haben natürlich auch in dem Zusammenhang dann den städtebaulichen Vertrag nachverhandelt. Was haben wir jetzt tatsächlich gemacht im Zusammenhang mit dem, ich muss vielleicht nochmal zurückgehen auf den Bebauungsplan, man kann es jetzt hier nicht sehr gut erkennen, aber Sie erinnern sich wahrscheinlich an den Plan. Wir haben hier in den einzelnen Baufeldern Baugrenzen dargestellt und einen Bebauungsvorschlag, aber nur als Hinweis eingetragen, wo Reihenhäuser sein können oder Geschosswohnungsbau, aber nicht festgesetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir eine bestimmte Anzahl von Wohneinheiten im Bebauungsplan festgesetzt haben, um eine Flexibilität auch im Rahmen der Umsetzung dann zu ermöglichen. Wir hatten es in anderen Bebauungsplänen auch schon, dass dann dort, wo vielleicht ursprünglich 7 Reihenhäuser in einer Kette vorgesehen worden sind, dann von den tatsächlichen Projektentwicklern dann 8 zum Beispiel gemacht worden sind. Also eine gewisse Flexibilität braucht man ja im Bebauungsplan und ist auch sicher sinnvoll. In den Bereichen, Sie sehen jetzt hier, das sind die Bauanträge, die eingereicht worden sind, in den Bereichen, die jetzt hier so ockerfarbig unterlegt sind, haben wir jetzt Geschosswohnungen in den Bereichen dargestellt, in denen Reihen- und Doppelhäuser vorgeschlagen waren. Aber nur als Vorschlag im Bebauungsplan, nicht als Festsetzung. Insofern ist es keine Abweichung. Die Kubatur der Gebäude ist auch genau gleich. An der Kubatur hat sich nichts geändert. die Stellplätze müssen auch nachgewiesen werden für die Bebauung. Also da gibt es auch keine Erleichterung. Und Sie sehen es eigentlich, weil Sie sehen das immer, wenn die Baugenehmigungen in den Berichtsvorlagen, die wir immer im Planungsausschuss haben, erteilt werden. Die allermeisten Baugenehmigungen im Bereich Brandelberg werden im Freistellungsverfahren gemacht. Das heißt, die Antragsteller, die Bauwerber halten sich an die Festsetzung des Bebauungsplanes. Das ist jetzt bloß nochmal dargestellt, wo ist der geförderte Wohnungsbau im Gebiet Brandelberg, also in dem Bereich, der jetzt hier mit Geschosswohnungsbau sich darstellt, der geförderte Wohnungsbau hier in dem Bereich und der weitere geförderte Wohnungsbau befindet sich auf dem Einzelhandelsbetrieb. Von den Geschossflächen, vielleicht für Sie auch interessant, wir haben im Geschosswohnungsbau, und das ist jetzt bloß der Geschosswohnungsbau, weil der Bebauungsplan ist ja noch einer, der nach der 15%-Quote sich nur nach den Flächen Geschosswohnungsbaus bezieht. Geschosswohnungsbau haben wir gesamt knapp 27.000 Quadratmeter, davon 15% geförderter Wohnungsbau sind 4.000 Quadratmeter und der derzeitlich tatsächlich in Bau befindliche geförderte Wohnungsbau sind die 6.400 Quadratmeter. Und in diesem Bereich ist der Überhang der anrechenbare Überschuss für das Lehrergelände, was wir in der letzten oder vorletzten Planungsausschusssitzung auch diskutiert haben, mit vorgesehen. Wir kommen aber insgesamt im ganzen Bereich Brandelberg, erlangen wir, wenn wir jetzt den Beschluss schon 2013 gehabt hätten mit den 20%, liegen wir trotzdem noch unter den 20%. Also nur damit man es ein bisschen einordnen kann, die Zahlen. Weil sich das nur auf die Gesamtfläche Geschosswohnungsbau bezieht, während sich ja unsere Festsetzung, die wir jetzt zur heutigen Grundlage haben, 20% auf die gesamte Geschossfläche Wohnungsbau im Gebiet bezieht. Also würden auch die Einfamilienhäuser eingerechnet. So, jetzt von der Einwohnerprognose, Stand 2016, das sind die 1150 Einwohner, die auf der Grundlage 410 Wohneinheiten sich errechnen. Das ist der Stand Auslegungsbeschluss bzw. Satzungsbeschluss Bebauungsplan. Durch die Nachverdichtung, dass wir in Teilbereichen Geschosswohnungsbau haben statt Reihenhäuser oder dass dort, wo eine Wohnung vorgesehen war, insbesondere große Wohnungen, halt zwei Wohnungen draus gemacht werden, weil auch die Nachfrage insbesondere nach kleineren Wohnungen immer mehr zunimmt, haben wir jetzt ca. 1400 Einwohner, die sich für das gesamte Gebiet ergeben werden. Das entspricht ungefähr der Größenordnung von 540 Wohneinheiten, die auch den Bearbeitungsstand der Baugenehmigung mit beinhalten. In der zweiten Zeile ist jetzt bloß nochmal dargestellt, wie sich die Anzahl der Kindergartenkinder, der unter Dreijährigen und der Kindergartenkinder verändern würde. Wenn man sich das jetzt anschaut, die benötigten Kindergartenplätze für die unter Dreijährigen wären nach der alten Planung 16 gewesen, nach der neuen Planung sind es 19 und bei den Kindergartenkindern wären es 48 oder 56. Das sind also im Prinzip eigentlich im Rahmen der ganz normalen Schwankungsbreite dann die Entwicklungen für das Gebiet. Ich will vielleicht ganz kurz noch dazu kommen, weil auch das jetzt gerade in letzter Zeit heftig diskutiert wird. Wie sieht es aus mit der Zufahrt im Bebauungsplan? Wir haben die Zufahrt vom Bebauungsplan von der Grüntaler Straße hier in dem Bereich im Bebauungsplan ja nur als Verkehrsfläche dargestellt. Es gab einen Prüfantrag der CSU aus Anfang 2016, dass wir nochmal prüfen sollten, wie sich die Verkehrsbelastung entwickeln. Die Verkehrsbelastung nach einer Zählung 2015, also bevor das ganze Baugebiet auch aufgesiedelt wird, sehen Sie jetzt hier, aus dem Gebiet kommend pro Tag insgesamt Kfz ca. 1000. Auf der Grüntaler Straße sind wir in dem Bereich von Grüntal her kommend 8500 Fahrzeuge pro Tag. Dann weiter stadteinwärts geht es auf 7100 runter und der Rest fließt hier ab Richtung Pilsenallee in der Größenordnung von 4300 Fahrzeugen pro Tag. Die Prognose für 2035, die jetzt beinhaltet einen ganz allgemeinen Zunahmefaktor von 20%, also ganz allgemeine Zunahme im Verkehrsgeschehen. Außerdem beinhaltet sie auch die gesamte Einwohnerentwicklung, die wir jetzt in dem Bereich für das Gebiet Brandelberg haben. Da sehen Sie jetzt auf der Grüntaler Straße werden dann ca. 10.000 Fahrzeuge ankommen, 8.600 fahren weiter Richtung Stadt. Aus dem Gebiet selber kommen 4.900 Fahrzeuge, aber 24 Stunden. Wenn man das dann runterbricht auf die Spitzenstunde, sind es in der Spitzenstunde morgens ca. 160 Fahrzeuge in der Spitzenstunde. Das Bestandsfoto heute sieht so aus, Sie kennen es, es ist eine beampelte Kreuzung mit einer Zufahrt- und einer Ausfahrtsspur, auf der sich der gesamte Verkehr geradeaus, links und rechts verteilt. Wir haben vor 2019 den Bereich hier umzuräumen, in dem neben der Geradeaus- und Linksabbiegespur Richtung Grüntal eine weitere Rechtsabbiegespur vorgesehen wird, die dann den stärksten Verkehrsast von der Siedlung Brandelberg Richtung Innenstadt gut aufnehmen kann. Und außerdem wird das Signalprogramm der vorhandenen Ampel natürlich entsprechend angepasst und kann auch nachgesteuert werden. So, das wäre jetzt zum Bereich Brandelberg einfach mal die Information über den aktuellen Stand. Ich würde jetzt zum Museum der wahren Geschichte ist vielleicht gerade noch nachziehen, was gerade so schön schummrig ist.
Dann, ja,
dann würde ich das vielleicht einfach gerade nachziehen, dann können wir ja in die gesamte Diskussion einsteigen. Ah ja, vielen Dank. Also zum Museum der bayerischen Geschichte habe ich jetzt mal hier aus dem Internet die Fotos des Wettbewerbes rausgezogen, die Sie auch sicherlich alle noch in Erinnerung haben, aber dadurch, dass natürlich im Laufe der Zeit sich das Bild auch verändert, muss man es vielleicht nochmal deutlich machen. Im Wettbewerb damals, man sieht es jetzt hier, war vom ersten Preis, das ist der erste Preis Wörner und Partner aus Frankfurt, war vom Architekten vorgeschlagen worden, die Fassade mit einer rautenförmigen Schuppung, kann man sagen, in Faserzement vorzusehen. Ich habe es jetzt ein bisschen größer raus. Man sieht jetzt hier diese Rautenstruktur, die da vorgeschlagen war, die natürlich so ein bisschen aus Sicht des Wettbewerbsteilnehmers das Thema Bayern aufgreifen kann soll, mit den blau-weißen Rauten. Die sind nicht blau-weiß, sondern sie waren damals auch schon in so einem Beige-Ockerton in diesem Bereich. Aber im Wettbewerb damals war nicht, so wie es jetzt immer wieder irgendwo auftaucht, das Thema Naturstein vom Wettbewerbsteilnehmer vorgeschlagen worden, sondern Faserbetonplatten in einer rautenförmigen Struktur. Das war damals schon in der Jury-Sitzung, es gab ja eine Überarbeitung der ersten Preise, damals von der Jury schon kritisch angemerkt worden, insbesondere das Thema Raute sollte kritisch nochmal überdacht werden, ob das wirklich die richtige Antwort ist auf das Thema Museum der Bayerischen Geschichte. Aber das war der Stand Wettbewerb. Gut, so war es dann. Nach dem Wettbewerb kam dann bei das Thema Natursteinfassade in einem Interview, das der Peter Beetz mit dem Architekten Stefan Traxler, der ja das Gebäude geplant hat, damals ins Gespräch, wo der Architekt gesagt hat, naja, er könnte sich auch vorstellen, Kelheimer Kalkstein als Fassadenmaterial und Dachdeckung, damals auch noch als Dachdeckung sogar zu nehmen, sodass es wirklich sich wie eine Hülle komplett um das Gebäude herumzieht. Das wurde dann geprüft, insbesondere natürlich technisch, wie sind die Befestigungen, wie ist es auch vom Gewicht der Fassade etc. Und das staatliche Bauamt hat dann einen Fassadenworkshop oder mehrere Fassadenworkshops initiiert. Insgesamt gab es 3 Fassadenworkshops. Der erste fand ohne Beteiligung der Stadt Regensburg statt, was wir sehr bedauert haben und auch gesagt haben, wir müssen da natürlich auch mit dabei sein, nicht weil wir alles besser wissen, sondern weil wir ja auch das dann mit vertreten wollen. Und es gab dann einen weiteren Zwischentermin, der auf Initiative der Stadt stattfand und da wurde das neue Fassadenmaterial Keramikplatten präsentiert. Ich gebe das mal rum, damit Sie mal das anfassen können, weil vielleicht Herr Becher oder Frau Hick, können Sie es einfach mal rumgehen. Dann muss ich einfach mal wirklich anschauen, was das für ein hochwertiges Material ist, was jetzt der Freistaat mit diesen Keramikplatten, das ist ja nur ein Ausschnitt, die sind 1,50 Meter oder so hoch etwa, die jetzt dort mit angebracht werden und keine billige Fassade darstellen, ganz im Gegenteil. Auch mit dieser Sickung, also diese verschiedenen Abstände der senkrechten Strukturen sind vom Architekten sehr über das ganze Gebäude sehr differenziert geplant worden. Und es gab dann in diesem Fassadenworkshop, in dem auch nochmal Mitglieder der Jury mit dabei waren. Da war der Volker Stab, der ein Mitglied der Jury als Fachpreisrichter dabei war, und der Architekt Meyers Kopin, der ebenfalls in der Jury mit dabei war, als Berater nochmal mit dazugeschalten. Und auch die Stadt, ich war dabei, Frau Hick war auch mit dabei. Und dann ging es auch natürlich um das Thema Farbe. Und bei der Farbe hat man sich dann darauf festgelegt, dass es ein helles, warmtoniges Grau sein soll, was das Thema Kalkstein, und zwar durchaus witterter Kalkstein, wiedergibt, weil das Fassadenmaterial Keramik altert ja eigentlich nicht. während eine Natursteinfassade altern würde. Und das war die Farblösung, das war das Muster, was jetzt damals erarbeitet wurde, was dann auch vom Freistaat gewählt worden ist. Im Bebauungsplan selber, weil auch das manchmal diskutiert wurde, im Bebauungsplan selber ist kein Fassadenmaterial festgelegt, also steht nicht drin, ihr müsst Naturstein nehmen oder Keramik oder Blech oder Faserzement oder was auch immer, sondern im Bebauungsplan ist eigentlich nur die Kubatur festgelegt und es wird im Bebauungsplan, das kennen Sie auch aus anderen Bebauungsplänen, höchstens festgelegt, dass keine glänzenden oder grellen oder spiegelnden Fassaden errichtet werden dürfen, aber es wird jetzt kein Material an sich festgelegt, das wäre auch nicht angemessen in einem Bebauungsplanverfahren. Also insofern sehen Sie durch die Überarbeitung der in den einzelnen Workshops hat sich dieses Thema mit der Keramikfassade dann so ergeben, aber es war nicht von Anfang an als Naturstein geplant.
So.
Ich habe das Muster so bekommen. Ich habe es aber noch nie daneben gehalten.
Naja, die Fassade hat Unterschied je nach Tageszeit und Lichteinfall eine ganz unterschiedliche Graufärbung. Also alles klar. So, jetzt Frau Kollegin Freihofer.
Ja, vielen Dank für den Bericht. Ich kann dem Antrag, der jetzt mehr oder weniger erledigt ist, zustimmen. Ich hätte mir noch gewünscht, dass da noch mehr aufgenommen wird, wie zum Beispiel auch die Änderungen beim Marina-Quartier. Die waren doch auch ganz gewaltig. Also anfangs Marina, dann wieder nicht. Dann sollte ja sowas vereinbar. So, damit wurde auch der günstige Grundstückspreis gerechtfertigt. Dass der Schlachthof vollständig saniert wird vom Bauträger. Am Schluss musste er nur einen Trockenbau hinstellen und so weiter und so fort. Da gäbe es jetzt noch vieles zu sagen. Das wäre eigentlich auch mal ganz interessant. Danke.
Herr Kollege Rappert.
Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht jetzt bei den Anträgen nicht darum, dass berichtet wird über einzelne Vorhaben. Das ist jetzt passiert, weil es eben zwei spezielle Vorhaben sind, bei denen die besonders viel Öffentlichkeitswirksamkeit gehabt haben und bei denen es deshalb auch sehr gut ist, dass das jetzt klargestellt ist, sondern es geht ja bei beiden Anträgen darum, dass grundsätzlich für die Zukunft bestimmte Vorhaben, bei denen es um die Baugenehmigung geht und bei denen für die Baugenehmigung als Geschäft der laufenden Verwaltung die Verwaltung, also Oberbürgermeister bzw. nachgeordnete Verwaltung zuständig ist, dass die vorher nochmals zur Berichterstattung dem Stadtrat vorgelegt werden. Ausgangspunkt ist, davon gehe ich aus, diese Anträge durch die CSU ist, bestimmtes Vertrauen in der Öffentlichkeit herzustellen oder wiederherzustellen, von dem zu befürchten ist, nach dem, was der Kollege Zimmermann gesagt hat, dass es verloren gegangen ist. Jetzt hat Kollege Zimmermann aber zwei wichtige Sachen gesagt, nämlich zum einen, es gibt Baurecht, das heißt, da ist dann immer die Frage, inwieweit ist eine Verzögerung in der Baugenehmigung dadurch, dass es dem Stadtrat berichtet wird, überhaupt vertretbar und vor allem, ja, das ist immer ein bisschen schwierig bei euch, dass ihr still seid, gell? So, und vor allem, Herr Zimmermann hat selber gesagt, verdächtigt, beschuldigte der Korruptionsaffäre ist ausschließlich die Stadtpolitik und gerade nicht die Verwaltung. Was passiert jetzt mit diesen beiden Anträgen, wenn sie so durchkämen? Die Politik, genau die eigentlich wegen der Korruption im Feuer ist, zieht Verwaltungsangelegenheiten, also Angelegenheiten der Verwaltung, gegen die kein Verdacht bestehen sollte, an sich. Also man macht es genau umgekehrt. Die Verwaltung wird von der Politik kontrolliert, wobei die Politik eigentlich der Ausgangspunkt dieser Korruptionsbeschuldigungen ist. Und das ist eine Verdrehung der Tatsachen, führt im Ergebnis dazu, dass aus diesen Anträgen letztlich ein Misstrauen gegenüber der Verwaltung zu sprechen scheint, auch wenn es nicht so gemeint ist, ist es letztlich das, dadurch, dass die Verwaltung nochmal hier gezwungen werden soll, Vorlagen Stadtrat vorzulegen, entsteht der Eindruck, als ob man der Verwaltung nicht traut. Und das ist genau der falsche Weg. Aus dem Grund werden wir das Ganze auch, also beide Anträge auch ablehnen. Dazu kann man natürlich jetzt im Einzelnen auch noch ein bisschen Kritik üben. Zum Beispiel ist es so, dass beim Top 14, also dem ersten Antrag, signifikante Abweichung von Bebauungsplänen, soweit vorgesehen ist, vom Bebauungsplan im Wesentlichen abzuweichen, dann muss der Bebauungsplan geändert werden, damit muss sich dann sowieso der Stadtrat befassen. Und beim anderen, beim Top 15, ist es halt tatsächlich so, da geht es um einfache Baugenehmigungen. Und da leuchtet vor dem Hintergrund, dass eben Baurecht besteht, wenn die Baugenehmigung oder die Bauanträge genehmigungsfähig sind, nicht ein, warum dann einzelne Bauträger nochmal zusätzlich eine Ehrenrunde durch den Stadtrat drehen sollen und andere nicht. Wir haben Vertrauen in die Verwaltung, das ist auch gerechtfertigt, dass Bauanträge ordnungsgemäß abgearbeitet werden und dass hier entsprechend den rechtlichen Vorgaben gehandelt wird. Es besteht deshalb kein Grund, hier irgendwie Misstrauen zu wecken und dementsprechend Sachen an sich ziehen. Und aus dem Grund, auch wenn die Zielrichtung der Anträge gut gemeint sein mag, ist es der falsche Weg und deshalb werden wir diese Anträge ablehnen.
Dankeschön. Herr Kollege Schlegel.
Herr Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, das ist der falsche Weg, wie Sie das behandeln. Und ich muss auch ehrlich sagen, Frau Schimpfermann, die Präsentation hat mich nicht überzeugt. Nicht überzeugt in meiner Skepsis und auch nicht überzeugt in der Zielsetzung unseres Antrags. Letztlich hat sich die SPD schon wieder mal zufrieden gegeben, sowas. Und sagt, jetzt ist ja alles transparent. Nichts ist transparent, sage ich Ihnen ganz ehrlich. In der letzten Folie steht weder, wie viele Wohneinheiten das am Schluss sind, noch wie viel, dass wir letztlich abweichen vom ursprünglichen Plan. Wir wissen jetzt, dass wir um die 500 haben. Das ist zu dem letzten, was Sie aufgezeigt haben, 375. Der letzte gültige Beschluss, der hier im Stadtrat zu dem Thema war, war 275. Nee. Wenn Sie jetzt sagen, der Nachtrag zu 2016, den haben Sie. Sie haben es vorher aufgezeigt.
Dann weiß man.
Jetzt sind es über 500. Also, gehen wir heute nur mit der Präsentation rein, dann können wir es auch anschauen. Also 270 war der erste Beschluss im Dezember, im Dezember in 2015. Vorentwurf, das ist klar, das waren die 197, dann nächste Folie. So, Bebauungsplanentwurf.
Ja, darf ich gleich direkt reagieren? Ja, dann können Sie das nochmal sehen. Da steht jetzt drin 275 Wohneinheiten in Einfamilienhäusern, Doppelhäusern, Reihenhäusern plus die 75 Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau plus die 60 Wohneinheiten über dem Verbrauchermarkt sind 410 und so steht 410, ne, lassen Sie mich gerade kurz zu Ende machen, weil dann lässt sich es auch einordnen, 410 Wohneinheiten und so steht es auch in allen Begründungen und Beschlussvorlagen, die Sie mit beschlossen haben, Auslegungsbeschluss und Satzungsbeschluss, Bebauungsplan drin. Und der wesentliche Punkt ist bei den 410 Wohneinheiten, die wir im Satzungsbeschluss Bebauungsplan haben, gehen wir von ca. 1200 Einwohnern aus. Das war das, was ich Ihnen auch gesagt habe. Wenn wir jetzt mehr Wohnungen haben, auch das habe ich Ihnen gesagt, werden es in der Regel kleinere Wohnungen, weil eben natürlich das Volumen bleibt gleich, die Kubatur bleibt genau gleich, es wird nicht höher, es wird nicht breiter etc. Sprich, dort, wo vorher größere Wohnungen vorgesehen haben, sind dann kleinere Wohnungen vorhanden. Das heißt, die Zahl der Einwohner steigt nicht proportional zur Anzahl der Wohnungen, sondern wir kommen dann von ca. 1200 Einwohnern, und das ist ja das, was für Infrastruktur dann wichtig ist, Kindergartenplätze und so weiter, auf jetzt mit den durch die Baugenehmigungen im Bebauungsplan zusätzlich genehmigten Wohnungen auf 1400 Einwohner. Also insofern ist es vom Spielraum her, und das ist in der nächsten oder übernächsten Folie auch dargestellt, jetzt nicht so, dass es unverträglich wird, weil es ist ja wichtig, wir haben eine Wohnbauoffensive, meine Damen und Herren, und versuchen auch wirklich Wohnungen unterzubringen, und es soll natürlich verträglich sein, ist ganz klar, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt in der Bebauungsplan, dass was anderes genehmigt worden wäre, als im Bebauungsplan drinsteht. Das ist ja das, was Sie nachgefragt haben.
Also das halte ich jetzt nochmal fest.
Bin ich wieder dran?
Im Grunde genommen, entweder Sie sind noch dran, aber im Grunde genommen habe ich jetzt noch eine haufenweise Wortmeldungen. Sie sind noch dran. Ich wollte nur kurz, bitte.
Das entschuldigt alles, was wir haben, und da war ich noch im Preisgericht dabei. Einen Plan, Obstgarten hat er geheißen, wo wir Einfamilienhäuser machen wollten, Familienförderung. Und jetzt erzählen Sie völlig entspannt, dass Sie sagen, am Schluss haben wir halt jetzt nochmal Wohnungen geteilt, zugestimmt. Also erstens einmal kommt in der nächsten Folie dann, dass Sie Einfamilien, Reihenhäuser, Doppelhäuser in Wohnungen gewandelt haben. Das ist einmal das Erste. Das ist das Schlimmste.
Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Schauen Sie sich den beschlossenen Bebauungsplan ganz genau an.
Herr Schimpfermann hat es ja wörtlich erklärt, wie Sie es gemacht haben. Und das ist das, was wir kritisieren. Es ist im Bebauungsplan nur ein Vorschlag gewesen, das hat sie wörtlich erzählt, Sie müssen zuhören. Ja, er ist aber anders gekommen, weil der Vorschlag nicht gezogen wurde und deswegen wurden Wohnungen gebaut. Das haben wir nicht beschlossen hier in dem Sinn. Wir haben vielleicht den Fehler gemacht, diese Option offen zu lassen.
Aber Herr Kollege Schlegel, das ist in jedem Bebauungsplan so, dass dann, wenn...
Es muss doch möglich sein.
Ich dachte, Sie seien fertig.
Ich bin dann fertig, wenn ich sage, ich bin fertig.
Okay, ja, also jetzt, gut.
Ich weiß Herr schon, Kollege dass Sie das nicht hören wollen, aber Fakt ist, dass das nicht anscheinend ich sage, sondern vielleicht sogar in Kürze öffentlich verhandelt wird, das Thema. Ja, das werden wir mal sehen. Weil Fakt ist, dass am Anfang haben wir Einfamilienhäuser in einem Entwurf, in einem Wettbewerb beschlossen. Dann sind in einem Bebauungsplan, da haben wir mitgestimmt. 275 Einfamilienhäuser draus geworden, plus schon einmal einen Haufen Wohnungen, wo wir gesagt haben, Wohnungsbauoffensive. Und dann wurde nicht mit dem Stadtrat im Planungsausschuss, sondern nur über den städtebaulichen Vertrag nachträglich gerechtfertigt, diese Wandlungsoptionen gezogen in Wohnungen. Und noch weniger Einfamilienhäuser, noch weiter weg von der ursprünglichen Linie. Und das ist der Vorwurf. Es war vorbei an diesem Stadtrat. Die Intention war ursprünglich zu starten mit einer familienfreundlichen, auf Familien ausgerichteten Bebauung. Und jetzt haben wir im Prinzip einen Mischmasch aus vielen, vielen Wohnungen und auch Familien. Wer raus möge und sich das anschauen mag, kann das gerne machen. Sie können es ja anders sehen. Ja, aber Sie haben es auf dem Verwaltungsweg genehmigt und das haben wir nicht im Stadtrat genehmigt, sondern wir durften danach den städtebaulichen Vertrag nochmal anpassen, haben wir übrigens abgelehnt schon und die CSU hat bei dem Thema immer dagegen gestimmt, ab diesem Zeitpunkt, wo das war. Das möchte ich ganz gerne nochmal herausarbeiten an der Stelle. Und das ist der Punkt und das ist auch das, was letztlich andere auch interessiert sehen. Es wurde nämlich nicht von uns genehmigt im Stadtrat, sondern es wurde Spielregel ausgenutzt. Natürlich, es ist nicht rechtswidrig unterwegs, davon gehen wir aus. Es wurden die Spielregeln ausgenutzt, das so zu tun. Gegen den Willen, den wir ursprünglich hier hatten, Sie können jetzt sagen, man kann alles mit der Wohnungsbauoffensive begründen. Wir sagen, das ist zu viel. Und wenn man da rausfährt, dann ist es auch zu viel. Und jetzt kämpfen wir mit allen Problemen daraus. Im Kindergarten jetzt plötzlich, dann haben wir jetzt die Verkehrszählung. Sie haben aufgelegt 1000 vorher und 5000 nachher. Das muss man sich ja alles auf der Zunge zergehen lassen. Dann braucht man sich nicht wundern, dass in Brandlberg die Bürger, dass denen der Deckel wegflügt. Vollkommen klar, weil wir einer erzählt haben damals, dass sie einen Lärmschutz quasi bekommen, mehr oder weniger von der Osttangente und alles andere bleibt für die ein wunderbares Biotop, jetzt übertrieben gesagt. Ja. Und jetzt ist da draußen eine Betonwüste. Und das ist doch verständlicherweise auch mit der Grund, warum das die Leute verdächtig sind. Und jetzt stellt die CSU den Antrag, wenn in Zukunft wieder solche Verwaltungsweg-Häppchen passieren, die vielleicht dann bei uns irgendwo im Top 2 immer stehen unter Freistellungsgenehmigung, weil das können Sie aber von einem ehrenamtlichen Stadtrat nicht verlangen, dass wir in Zukunft diese Freistellungen alle selber zusammenzahlen und feststellen, oh, jetzt ist es aber mehr, als wir damals im Bebauungsplan beschlossen haben. Also das ist bitte für einen Ehrenamtlichen nicht möglich. Das können wir aber auch auf dem Niveau machen, dass wir dann die Fraktionsbüros mit sowas belästigen an der Rallye. Ich würde mir wünschen, und das ist die Intention des Antrags, wenn sowas in Zukunft wieder ist, und das ist sehr wohl eine vertrauensbildende Maßnahme für die Verwaltung, dass sie sowas, was sie jetzt machen, aber mit allen Zahlen und nicht bloß mit den schönen Eingangszahlen, aber die Schlusszahlen mit 550 oder was am Schluss also draußen ist, die kommen in dem ganzen Bericht nicht vor. Sondern alles, was passiert ist, wird dann hier berichtet. Dann wissen wir auch, dass das so ist. Dann ist es auch nicht so, dass dann irgendwann er sagt, ja, das ist hintenrum gemacht worden oder Spekulation in Brandlberg, was da ist. Dann der Stadtrat findet er gut, findet er nicht gut, weil er ja nicht mehr sozusagen, weil es ein Genehmigungsverfahren läuft in der Verwaltung, aber sondern der politische Wille, das zu tun, haben sie dann eine Mehrheit im Stadtrat oder zumindest Erkenntnisnahme. Das wäre ein intelligenter Weg, wie man mit dem umgeht und auch für die Zukunft, Stichwort weitere Bebauungssituationen, vermeidet, dass jetzt das Gerücht umgeht, dass diese Nachdichtung eine war, die Bestandteil der Korruptionsaffäre ist. Das haben wir nicht wir erfunden, sondern das können Sie in allen Blogs nachlesen, die irgendwo sind und ist offensichtlich auch in den Akten der Staatsanwaltschaft so. Hat er nicht die CSU sozusagen jetzt bösartig, um jemanden das an die Karten zu fahren. Ja, das ist und deswegen wollen wir das. Dieser Antrag hat den Zweck, die Verwaltung, nicht Verwaltungsspitze, weil die Aufträge kommen von der Verwaltungsspitze, muss man ganz klar sagen, auch in dem Zusammenhang, ja, die sie umgesetzt haben. Aber die Verwaltung,
also von mir kam jetzt in dem Zusammenhang.
Sie sind ja eine unterdachte Frau, liebe Malte Schwarzwischer, hat auch niemand behauptet.
Ja? So. Aber dieses und Thema ist ja vor Ihrer Zeit gemacht worden. Herr Kollege Schlegel, sind Sie jetzt fertig?
Ich lasse jetzt, weil es wahrscheinlich nichts bringt. Ich habe, es ist wenig.
Gut, dann muss man sich aber trotz alledem fragen, selbst berichtet worden wäre, es gibt Baurecht auf Grundlage eines gültigen bestehenden Bebauungsplans. Wenn der Bauwerber, wenn der Investor kommt und sagt, wie das jetzt ja in einem anderen Fall, gehen wir mal weg vom Brandlberg, auch so ist, wie das ja in vielen Bebauungsplänen, die ursprünglich aufgestellt worden sind, wo man sich vorgestellt hat, das und das und das passiert hier, jetzt stellt der Investor fest, er kann es nicht in der Form vermarkten. Was geht jetzt am Markt? Ja, ist so. Entschuldigung, ich rede nicht vom Brandlberg und sagt, ich werde jetzt auch ausreden, ich habe Sie auch ausreden lassen. Ich mache jetzt aus einem Punkt, was weiß ich, Stadthaus, das ich für eine gehobene Einfamilienhaus geplant habe, mache ich jetzt drei Wohnungen. Das kann er tun und das kann hier die Verwaltung im Stadtrat berichten. Und wenn Sie dann sagen, haben wir ganz anders geplant, wollen wir nicht, können Sie es aber nicht verhindern, weil er hat das Baurecht nach dem Bebauungsplan. Es sei denn, Sie setzen im Bebauungsplan andere Dinge fest. Das haben Sie in diesem Fall nicht getan. Und Sie sind sehr erfahren, Herr Schlegel. Sie haben diesen Bebauungsplan mit Sicherheit genau angeschaut, bevor Sie den beschlossen haben. Da war ich nicht dabei, aber Sie waren dabei. Also, ja, aber nicht im Planungsausschuss. Im Grunde genommen muss man sich da schon fragen, was hätte das jetzt bringen sollen? Also wenn jetzt Ihr Vorschlag wieder vorgegangen werden soll, nämlich die Frau Schimpfermann stellt fest, ursprünglich hat man vorgeschlagen, hier rein Hausbebauung zu machen, jetzt lassen wir zu, dass er nach dem Bebauungsplan zulässig hier Wohnen beantragt, verschiedene Wohnungen zu machen. Ja, Transparenz ist schön und gut, aber es ändert ja dann nichts. Dann können Sie immer noch sagen, das hätten wir so uns nicht vorgestellt, das wollten wir aber nicht. Aber und das lehnen wir jetzt ab, wir lehnen auch die Kenntnisnahme ab, aber geändert hätte es doch nichts. Ändern kann man doch nur was, wenn man es tatsächlich im Bebauungsplan so beschließt. Und das haben Sie nicht getan, tut mir leid. Und Herr Kollege Hammerl, und jetzt lassen Sie die anderen auch ausreden. Ja, vielleicht hat sich der Stadtrat insgesamt von den Investoren hier vorführen lassen, weil sowas muss man ja doch feststellen. Na gut, Herr Dr. Hammerl.
Na, ganz bestimmt. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Sache möchte ich bloß eins sagen, und zwar bei dem Beispiel Museum der Bayerischen Geschichte. Da nehme ich für mich im nicht das, was die CSU fordert, aber eine Sache nehme ich für mich mit, dass in Zukunft bei Architekturwettbewerben vielleicht es eine gute Idee wäre, wenn man in die Rahmenbedingungen, in die Ausschreibungskriterien hineinschreiben würde, eine realistische Visualisierung. Weil diese wunderbaren Sepia-Bilder, die hier geliefert worden sind, tragen wahrscheinlich mit dazu bei, dass die Erwartungshaltung an die Fassadengestaltung eine andere war. Und man, die Kinder das ja in Zukunft auch in ihrem wunderbaren Design dann abliefern, aber ob es nicht möglich wäre, dass man in Zukunft sagt, und bitte macht es aber eine in richtigen Farben, in einer mit auch vielleicht Autos und nicht wunderschönen Linden davor, da man wirklich eine Annäherung an das zukünftige Erscheinungsbild hat, sodass eben vorgebaut wird, dass falsche Erwartungshaltungen sich entwickeln.
Dankeschön. Frau Kollegin Kunz.
Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Brandlberg-Geschichte, die geht ja schon viel länger. Das ist ja 2011 schon hier ein Entwurf also vorgestellt worden. Das wissen Sie, preisgerecht, das wissen Sie ganz genau. Und Sie wissen, und Sie wissen auch, dass Preisgerichts- oder Wettbewerbsergebnisse nicht eins zu eins umgesetzt werden und dass da ein Bauherr auch das Recht hat. Das wissen Sie auch ganz genau. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass die Frau Schimpfermann das hier alles ganz genau nochmal dargestellt hat, weil da wurde nämlich ganz deutlich, man kann das Ganze nämlich auch von einer ganz anderen Seite sehen. Und so sehe ich das nämlich, wie vorher unsere kostbare Fläche verbraucht worden ist, ohne Ende, und wie jetzt eben platzsparend gebaut wird und eben keine, nicht mehr so viel Fläche verbraucht worden ist. Stichwort Parkplätze, Stichwort Wohnungen über der flachen Einkaufszentrum und so weiter und so fort. Ja, und genauso kann man das sehen. Was heißt hier mehr Autoverkehr? Sie haben es doch gesehen. Also es ist flächenspendend. Und wir brauchen Wohnungen. Und was ist daran dann schlimm, wenn erkannt wird von mehreren Seiten, dass halt Einfamilienhäuser nicht gerade momentan da so das Gelbe vom Ei sind? Ich weiß schon, dass Sie das überall möchten. Ich will das nicht. Das sage ich ganz deutlich. Und deshalb können Sie auch nicht sagen, die Verwaltung hat das einfach so gemacht, weil es ihr gerade so gefallen hat. Sondern es ist schon dann vielleicht auch eine andere Vorgabe von der Verwaltungsspitze. Und damit müssen Sie sich halt abfinden, auch wenn Sie sich ständig im Dauerwahlkampf befinden. Also insofern bin ich froh, dass da jetzt mit der Fläche sparsam umgegangen wird, im Gegensatz zu dem ursprünglichen, was einmal ein Wettbewerbsergebnis war. Und Ihnen ist ja auch dargestellt worden, dass die signifikanten, wie Sie schreiben, die signifikanten Sachen sehr wohl hier in dieses Gremium gekommen sind. Und was das andere betrifft, dass Sie wollen, dass ein bestimmter Personenkreis jetzt nun besonders abgefieselt wird, sozusagen. Also so interpretiere ich das jetzt. Ja, was ist bitte mit der Gleichbehandlung? Was ist mit dem Baurecht? Der Kollege hat es auch schon gesagt, Kollege Rappert. Es ist, und eigentlich ist das Geschäft, das laufende Geschäft der Verwaltung, und in unserer Geschäftsordnung steht nichts darin drin, dass wir jetzt auch noch jeden Amtsleiter, jeden Sachbearbeiter kontrollieren müssen, der eine Baugenehmigung erteilt, weil er muss es oder sie oder wer auch immer muss es so machen nach Recht und Gesetz, und wenn Anspruch besteht, dann besteht Anspruch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ohne weiteres ginge, dass man sagt, ich grenze jetzt einen Personenkreis ein, unabhängig davon, ob mir das vielleicht nicht auch gefallen würde, aber aus gesetzlichen Rahmen heraus, ohne dass dann eine Klage nach der anderen ins Haus steht.
Ja, also große Aufreger, aber jedenfalls, ich, nach meiner Auffassung hat die Schimpfermann dargelegt, warum sie mit dem Antrag überhaupt nicht recht haben, schon mit der Unterstellung, es würden signifikante Abweichungen mit Genehmigungen versehen, ohne den Stadtrat zu befassen. Herr Kollege Suttner.
Frau Bürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen, der Top 14, da geht es nur darum, dass wir etwas zur Kenntnis vorgelegt bekommen. Das ist das, was hier von der CSU beantragt wird. Und ich sehe das nicht so, dass man dem nicht zustimmen kann, sondern ich sehe das als völlig sinnvoll an, und ich sehe auch, dass hier die Verantwortung mehr dem Stadtrat als vorher zugegeben wird. Und damit ist es kein Misstrauen gegenüber der Verwaltung. So sehe ich das. Zum Zweiten, was den Punkt 15 anbelangt, es heißt ja nur, dass wir darüber unterrichtet werden. Das heißt nicht, dass die anders in der Sache hier behandelt werden, sondern dass wir darüber bestmöglich unterrichtet werden. Und ich glaube, dieses Recht haben wir schon. Es geht, es ist eine schwierige Situation. Ich glaube, wir sind auch auf einem guten Weg, was dieses ganze Thema Transparency anbelangt. Und es ist jetzt hier nicht übers Ziel hinausgeschossen, diese beiden Anträge. Insofern kann ich beiden auch zustimmen. Mich hätte jetzt noch interessiert, mit dem derzeitigen Vorgehen 20% geförderter Wohnungsbau bei Bebauungsplänen, wenn ursprünglich im Aufstellungsbeschluss, der Aufstellungsbeschluss aus einer Zeit stammt, wo 15% festgelegt waren. Und jetzt kommen noch mehr Wohneinheiten, die erheblich viele sind, dazu. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo wir 20% Regelung haben. Sollten wir nicht da eine Sicherung einbauen, dass dann die nach den 20% gewertet werden? Weil ansonsten gehen wir ja das Risiko ein, dass man beim ersten Bebauungsplan zuerst mal weniger Wohneinheiten reinschreibt und am Schluss bei vielen rauskommt, Frau Kunz, was den Sinn anbelangt, von Versiegelung und so weiter, da ist ein extra Punkt. Es geht hier nur ums Verfahren, es geht nicht um den Inhalt letztendlich. Aber das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht, dass es hier nur um den Aufstellungsbeschluss, die 15%-Regelung, nachher
so
die 20%-Regelung. Und ja, aber das bedeutet, eigentlich müsste man hier nachjustieren als Stadtrat. Nee, weil das ist nicht der Sinn der Sache gewesen ursprünglich, dass man dann am Schluss eine doppelte Anzahl hat, die aber nicht mehr auf die 20% anwendbar ist.
Aber 15
wir haben als ÖDP-Fraktion einen Ergänzungsantrag zum Top 15. Das ist ein Antrag, den wir schon auch mit geplant hätten. Und ich denke, hier greift er ganz gut ein und es passt zur Thematik. Es heißt, unsere Ergänzung zum Antrag 15 nach dem gesonderten Tagesordnungspunkt zu unterrichten, bitte ich einzufügen. Soweit in Sitzungsvorlagen Bauvorhaben von Tochterunternehmen größerer Firmengeflechte gestellt werden, wird der Stadtrat bzw. der Ausschuss über den Namen des Mutterunternehmens informiert. Das bedeutet, wenn also ein Unternehmen viele Tochterunternehmen hat, dann ist es, glaube ich, aus Gründen der Transparenz sinnvoll, dass wir auch sofort das Mutterunternehmen die Namen wissen. Das ist einfach eine Transparenzschicht. Es ist oft, gibt es Nachfragen im Grundstücksausschuss beispielsweise, wer baut denn das? Dann kriegen wir auch die Information. Aber wir können ja nicht ständig, so quasi jedes Cezio und Censio, immer wieder fragen, wer ist das Mutterunternehmen und so weiter. Ich glaube, das kann man dem Stadtrat zur Verfügung stellen. Die Information wäre ein kleiner Zusatz aus Transparenzgründen. Danke.
Dankeschön. Frau Kollegin Freihofer.
Also, dass das Ganze nichts rechtswidrig ist, nehme ich jetzt mal so hin. Das nehme ich jetzt auch an, dass das entsprechend geprüft wurde. Aber das war ja hier nicht die Frage, die hier im Antrag eigentlich implizit steht, sondern was Sie ja auch sagten, und der Kollege Schlegel hat es auch schon gesagt, dass Anzahl der Wohnungen nur als Vorschlag drin stand. Ich nehme mich da auch gerne selber in der Pflicht, das habe ich übersehen, das sollte man eigentlich, meine ich, nicht machen. Da haben wir auch als Stadträte nicht genau genug hingeschaut. Und das ist der eine Punkt, also das ist der eigentliche Kritikpunkt, dass das in dieser Form aufgenommen wird, was dem Bauherrn dann einen großen Spielraum lässt. Und dann auf der anderen Seite für die Kita dann noch Entschädigung bezahlt wird. Also, dass das mehr als merkwürdig gelaufen ist, das würde ich schon sagen. Und wir gehen ja hier mit Steuergeldern um, also da fragt sich, wie weit das zu rechtfertigen ist. Dann diese Sache, also die Politik war Ausgangspunkt der Korruption und nicht die Verwaltung. Ich meine, wenn das Stadtratsgremium oder die Ausschüsse auch die Verwaltung kontrollieren sollen. Ich finde, es ist Klaberei, dann immer zu beteuern, ja, es geht hier nicht um Misstrauen, wie immer man das jetzt nennt, aber natürlich ist es auch unsere Aufgabe und natürlich sind von der Politik auch Fehler gemacht worden, gravierende Fehler zum Teil. Trotzdem kann man nicht sagen, dass es nicht ein enges Zusammenspiel von Verwaltung und Politik ist. Und wenn man sich jetzt mal die Sache im Krematorium anschaut, da weiß ich nicht, also da kann ich jetzt mir als Stadträtin keinen Vorwurf machen, dass ich hier irgendwas falsch entschieden hätte, sondern da liegt der Fehler wirklich woanders oder bei Beschäftigten. Also natürlich, man muss sich gegenseitig auf die Finger schauen, von allen Richtungen, sowohl der Politik als auch der Verwaltung, weil es hier um Steuergelder geht und dass sich manchmal auch Gepflogenheiten einschleifen, die, das ist ja auch schon besprochen worden, die möglicherweise bestimmte Dinge, die nachteilig sind, begünstigen. Das muss man einfach mal, bestimmtes Verwaltungshandeln muss dann eben auch mal auf dem Prüfstand. Und das hat nichts damit zu tun, dass man generell der ganzen Verwaltung misstraut, aber es ist einfach notwendig, solche Dinge auf den Tisch zu bringen, gerade damit sie in Zukunft vermieden werden und damit sich solche Fehler nicht wiederholen. Deswegen finde ich diesen Antrag als auch den nächsten gut und richtig und werde den auch unterstützen.
Ja, Also da möchte ich jetzt schon gleich was drauf sagen, weil ich finde, jetzt wird es irgendwie zu viel. Was haben Sie sich denn gedacht im Planungsausschuss, wie über Nachverdichtung geredet worden ist? Was haben Sie denn gedacht, wie in unserer Darstellung und Zwischenbericht zur Wohnbauoffensive explizit drin gestanden ist, beim Baugebiet Brandlberg gibt es Potenzial zur Nachverdichtung. Ich weiß nicht, haben Sie da gedacht, da wird jetzt einem Bauherrn illegalerweise vermutlich irgendwas zugeschustert. Ich finde das unsäglich, was in welche Zusammenhänge das jetzt hier gebracht wird. Wir haben hier alle uns darüber klar zu werden versucht, wie man, und der Kollege Schlegel hat vorhin gesagt, viel zu spät ist damit angefangen worden, dass man überhaupt darüber nachdenkt, wie man hier zu mehr Wohnraum kommen kann. Dann haben wir Ihnen das glasklar dargestellt. Was haben Sie denn gedacht? Es ist bei der Aufstellung des Bebauungsplans hier drüber diskutiert worden, über die 15% und über die 20%, dass man leider nicht die 20% hier errichten kann an sozialem Wohnungsbau, dass man aber die 15% errichten kann und dass man in Zukunft natürlich auch die Wohnbauflächen von Einfamilienhäusern mit einbeziehen wird. Dass man das aber nicht kann, weil das noch nach der alten Beschlusslage so ist. Dass man aber vorne auf jeden Fall jetzt Geschosswohnungsbau zulässt. In dem vorderen Bereich. All das ist hier diskutiert worden. Wenn man jetzt sich klar war, man will Nachverdichtung in dem Wohnbaugebiet, Nachverdichtung, was um Himmels Willen haben Sie dann gedacht, was da passiert? Also ich weiß es nicht. Und es ist nicht so, dass Familien lediglich in Einfamilienhäusern wohnen. Familien wohnen auch in Wohnungen im Geschosswohnungsbau. Und es ist nicht so, dass am Brandlberg jetzt überhaupt kein einziges Einfamilienhaus mehr dastehen wird und kein Reihenhaus, sondern es gibt nach wie vor über 200. Also die Diskussion wird sehr, sehr schräg geführt und so, als wüsste man nicht, was man eigentlich getan hat. Und was man schon seit Jahren hier tut, man liest Bebauungspläne, man beschließt darüber, man kann überhaupt nicht sich jetzt vorstellen, wie man da, wenn man die Kubatur gleich behält aus einem, oder wenn man Wohnungsgrößen, wie oft sind innerhalb der Planung und der Genehmigung schon Wohnungsgrößen anders und Wohnungszuschnitte anders gemacht worden, als man das ursprünglich im Wettbewerbsergebnis hatte. Also wir sind doch alle nicht erst jetzt und heute mit der ZOA-Thematik befasst worden. Und dann zu sagen, ich kann eigentlich fast nicht glauben, dass das alles wirklich mit rechten, ich hoffe, das ist geprüft worden. Natürlich ist das mit rechten Dingen zugegangen, aber vor allem verhindert man es nicht, dass das Ergebnis das gleiche ist, wenn man vor Genehmigung hier nochmal dem Stadtrat erzählt, was man jetzt demnächst gedenkt zu genehmigen. Wir sollten auch mal ein bisschen darauf aufpassen, was wir hier, wo wir die Hand heben und womit wir uns befassen und was wir hier beschließen. Und leicht uns noch mal daran erinnern. Herr Kollege Rappert.
Frau Bürgermeisterin, ich könnte jetzt auch zu dem Thema noch ergänzend was sagen, dass die Kubatur sowieso gleich bleibt, sodass es eigentlich vom Optischen völlig egal ist, was da jetzt für Wohnungen reinkommen. Also diese Blockbauweise, die jetzt vom Brandlberg teilweise oder von den Brandenbergern kritisiert wird, das ist exakt das, was im Bebauungsplan drinsteht. Wir haben im Bebauungsplan, den wir hier gemeinsam beschlossen haben, das ist für mich auch ein wesentlicher Punkt, einfach diese Anzahl der Wohneinheiten im Wesentlichen schon in der Größe, in der wir es jetzt haben. Also diese kritisierte Steigerung von 197 auf jetzt 600, das wesentliche Element ist in diesem Bebauungsplan sogar schon drin gestanden, dass eben jetzt noch mehr Wohnungen sind. Und wenn man sagt, und das ist wirklich für uns eigentlich das allerdringendste, also eines der allerdringendsten Probleme ist einfach, dass wir möglichst viel Wohnraum schaffen, dann können wir uns jetzt nachher schlecht beklagen, wenn es irgendwo dann auch tatsächlich gelungen ist.
Naja, und wenn die Verwaltung diesen politischen Willen umsetzt?
Das war jetzt der nächste Punkt, das spare ich mir jetzt. So, zu den beiden Anträgen habe ich alles gesagt, was aus unserer Sicht zu sagen ist. Wir halten es für den falschen Weg und ich bin auch durch die wie jetzt die Diskussion geführt worden ist, mehr als vorher noch davon überzeugt, dass es hier in Wirklichkeit um Misstrauen gegenüber der Verwaltung geht. Aber ich wollte eigentlich was sagen. Vorher habe ich noch eine Frage. Ich habe den ÖDP-Erweiterungsantrag, das ist jetzt eine wirklich sachliche Frage, nicht ganz verstanden. Ist das jetzt bloß eine Erweiterung für den Fall des Top 15, also für den Fall, dass hier extra Berichte stattfinden, oder hat es damit gar nichts zu tun? Es ist einfach bloß die Bitte an die Verwaltung, grundsätzlich bei, auch bei dieser Unterrichtung in Top 2 des Planungsausschusses darüber zu informieren. Gut, das können wir natürlich bisher auch schon immer nachfragen. Ich habe noch eine ganz andere Frage, nämlich weil wir gerade die Verkehrserschließung und auch die Änderungen in der Straßenverkehrssituation gehabt haben. Am Eck unten zur Einfahrt in den Brandlberg ist der Waldvogel- und Exotenverein 3. Der hat im Augenblick immer bloß relativ kurzfristig nur noch laufende Verträge. Mir ist jetzt auch klar, dass man im Augenblick den Vertrag nicht verlängern kann, weil man nicht genau weiß, was von dem Grundstück abgeschnitten wird oben. Ich hätte bloß ein Signal von der Verwaltung, ob beabsichtigt ist, das, was dann vom Grundstück übrig bleibt, also was halt an Verkehrswegen nicht benutzt wird, dass es grundsätzlich dem Waldvogelverein verbleiben soll, weil der da ja auch seine Investitionen und alles hat. Also dass dann entsprechend der Vertrag da neu beabsichtigt ist, mit dem Verein auch zu schließen.
Vielleicht kurz dazu.
Ganz kurz nur, Frau Bürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir wollen jetzt erst einmal die Abbiegespur und alle Dinge, die in dem Bereich notwendig sind, abwarten und dann wollen wir weiter entscheiden. Weil das ist aus unserer Sicht der richtige Weg, sich erst den Sachverhalt wie anzuschauen, dann zu schauen, ist das der richtige Ort, passt das alles zusammen.
Ja, aber...
Die Antwort von Herrn Schröder bedeutet, dass er nicht weiß, was man in Zukunft möglicherweise, wie sich das dann auf diesem Grundstück gestaltet. Durch diesen Erschließungsausbau ist wohl der Waldvogel- und Exotenverein nicht in seiner Substanz gefährdet, denke ich jetzt mal. Und was die Zukunft bringt in diesem Eck, also ich würde mal sagen, na gut, vielleicht findet man für den Waldvogel- und Exotenverein mal einen richtig schönen Platz. Aber wenn der da unbedingt bleiben will. Bitte? Nahe am Wald. Na, da wo, es müssen ja auch Leute hinkommen können. Herr Kollege Zimmermann.
Ja, Frau Bürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen, ich versuche jetzt das mal zusammenzuführen. Das zeigt jetzt genau, was passiert, wenn man in einen Antrag ein Beispiel reinschreibt. Wir diskutieren viel mehr über die Beispiele als über den Antrag. Also, wenn ich die Wortmeldung von vorhin aufgreife, Transparenz ist ja schön und gut, so nach dem Motto, aber relativ, dann frage ich, wozu wir die ganzen Versuche mit Live-Übertragungen ins Internet und alles unternommen haben. Dann hätten wir uns das ja damals auch schon sparen sollen. Ich wäre eigentlich nach wie vor der Meinung, dass es durchaus sinnvoll wäre, aber der Aufwand ist halt zu groß. Das hat man, die Überlegung, wie man die Vorgänge und Prozesse transparenter machen können nach außen, hat nichts mit dem zunehmenden Kontrollwahn der CSU zu tun und auch überhaupt nichts. Und ich betone es nochmal, weil es mir ein paar Mal hier unterstellt worden, ich werfe niemandem in der Verwaltung vor, nicht rechtskonform gehandelt zu haben. Fürs Protokoll, die CSU-Fraktion tut das auch nicht. Aber der Vortrag und der Verlauf der Diskussion zeigt schon eines, dass wir auf dem Weg vom Gestaltungswettbewerbsergebnis sowohl Brandlberg als auch Museum zu dem, was dann letztendlich dasteht, durch die relativ vielen kleinen Schritte, auch mit dem Beschluss der Nachverdichtung, ein Kommunikationsproblem nach außen haben. Und wenn es wir schon teilweise nicht mehr, oder zumindest einmal ich für meinen Teil, nicht mehr wirklich auf Dreieck bringen, wie die ganzen Beschlüsse ineinander gewirkt haben, da muss man uns entweder überlegen, ob wir in den Beschlüssen über die Auswirkungen etwas deutlicher reden, in der Diskussion, oder wie wir mit dem Thema umgehen. Denn Fakt ist, die Leute haben das Thema Obstgarten im Kopf und stehen jetzt vor einer ganz anderen Art der Bebauung, dass die Beschlüsse korrekt und die Verfahrensweise, das Verfahren korrekt abgewickelt ist, steht da ja in keinem Widerspruch. Wir haben nur verursacht durch unser politisches Außendilemma inzwischen einen Grundvorwurf, dass das nicht mehr sauber läuft. Dem gilt es zu begegnen. Und nur dem. Und ob die Wohnbauoffensive, ob der Gerechtigkeit getan wird, wenn wir viele kleinere Wohnungen machen, manchmal dahingestellt lassen, aber da würde ich mich jetzt auch in die Diskussion der beiden Beispiele begeben und von den Anträgen gehen. Aber Eine Familie lebt normalerweise nicht im Einzimmer-Apartment, oder zumindest wollen wir das nach unseren Maßstäben ja nicht.
Tja.
Und was die, nehmen wir doch das Beispiel Museumsfassade. Wo wäre jetzt das Problem gewesen, wenn man hier im Planungsausschuss oder wo auch in welchem Ausschuss man auch für geeignet hält, die Information gibt, der Freistaat weicht von der Fassadengestaltung und das ist halt in der Außenwahrnehmung das zentrale Element. Die Leute sehen halt nun mal überwiegend die Fassade und gehen nicht jeden Tag ins Museum rein und freuen sich über die Exponate und die Ausstellungen. Wenn man hier zur Kenntnis gegeben hätte, es gibt jetzt da eine Abweichung gegenüber dem, was Sie von den Bildern kennen, wird es jetzt, ich sage es jetzt einmal boshaft, mausgrau, dann hätten wir auch noch die Deutungshoheit über die Kommunikation behalten und hätten jetzt nicht diese permanenten Diskussionen auf dem Flurfunk draußen. Das ist die Intention hinter diesen beiden Anträgen. Und nicht, dass sich die CSU einbildet, sich jetzt nicht bei der Frau Hick und bei der Frau Schimpfermann neben, oder wem auch immer neben den Schreibtisch stellen will und da schauen, ob die Bleistifte alle schön spitz sind und damit ob das alles korrekt abläuft. Davon gehen wir aus. Nur die Gesamtschau, und das haben wir heute deutlich gesehen, das hat auch die Diskussion gezeigt, erfordert in der gegenwärtigen Situation aus unserer Sicht eine andere Kommunikation nach außen. Und das geht im Wesentlichen am einfachsten über den Stadtrat, weil dann auch alle hier drin wissen, was wir in Anführungszeichen angerichtet haben. Das ist die Intention dahinter. Nicht die Verwaltung einer Kontrolle zu unterwerfen, auch wenn die Gemeindeordnung das ohnehin festschreibt, oder einer zusätzlichen Kontrolle. Es geht wirklich von unserer Intention nur darum, wie wir jetzt diese Gassenhauereien beenden können mit dieser Unterstellung, und die kommt aus der Politik, aus den Fehlern der Politik, da läuft irgendwas unsauber. Es ist ja sauber gelaufen und es zeitigt halt ein anderes Ergebnis als das, was die Leute im Kopf haben. Und da sind wir 50 in erster Linie eine Erklärung schuldig. Aber dazu brauchen wir auch ein bisschen Input. Danke.
Herr Kollege Rippel.
Ja, fangen wir mal beim Brandlberg an. Der Brandlberg, sind wir uns alle einig, ist im Bebauungsplan mit diesen vier Bebauungsfenstern und den vier Grünzügen drin, unverändert in der von uns beschlossenen Baumasse. Da sind wir uns einig. Das, was in dem Bebauungsplan jetzt positiv ist gegenüber dem Wettbewerb, ist, dass die Stellflächen nicht mehr in der Oberfläche dargestellt werden müssen, sondern in der Tiefgarage festgefahren werden können und oben eigentlich die Restflächen, die über die Betonierung, wie es der Herr Schlegel gesagt hat, hinausgeht, Grünbereiche sein können. Das, was der Herr Schlegel noch gemeint hat, dass da Wohnungen entstehen, das er schon immer so will oder so fördert, die den Mittelstand mehr einbeziehen, weil denen auch Wohnungen fehlen und nicht nur den Hartz-IV-Empfängern, da muss ich Folgendes dazu sagen. Als der Investor von dem Brandlberg damals angetreten ist, über den Bebauungsplan, seine Planungen und seine Kaufbewerbungen zu publizieren, kriege ich eigentlich ständig die Mitteilung, dass man dort kaufen kann. Und bei den sogenannten Mittelstandswohnungen oder Reihenhäusern mit 140 Quadratmeter und 250 Quadratmeter Grundfläche ist aber ein Preis genannt. Und der Preis war damals 900.000, haben es wenigstens mir genannt. Und ich finde schon, dass der Mittelstand mit 900.000 also ein Reihenhaus in Brandlberg wahrscheinlich nicht kaufen will, weil er vielleicht eine andere Gegend aufsucht. Ich will jetzt in Brandlberg da nicht schlecht machen, aber wenn dann der Investor hergeht und sagt, in dieser Baumasse kann ich diese Zielgruppe überhaupt nicht erreichen, ich kriege kein Feedback und so weiter, dann macht er natürlich sich die Überlegung, wie er mit der Baumasse anders umgehen könnte und hat natürlich gleichzeitig von uns das Signal bekommen, wie es Bürgermeisterin schon gesagt hat, nachverdienen. Und das hat er natürlich im Rahmen des Bebauungsplaners gemacht, weil im Bebauungsplan natürlich keine Wohneinheiten festgesetzt sind. Und er hat wahrscheinlich so reagiert, dass er gesagt hat, kleinere Wohnungen haben einen höheren, einen besseren Bedarf, kann ich zumindest vermieten, wenn ich schon nicht verkaufen kann. Weil es ist ja nicht so, dass das alles schon ausverkauft ist. In der Öffentlichkeit, wie der Herr Zimmermann meint, wird es anders diskutiert, da gebe ich ihm sogar recht. Weil wenn der Burschenverein vom Brandlberg da runterschaut, dann hat er sich aus dem Bebauungsplan und aus den Bildern vielleicht was anderes vorgestellt. Und da entsteht natürlich momentan eine schlechte Stimmung, aber momentan ist es so, dass in der Baustelle überhaupt nichts ablesbar ist, außer Baumassen und nichts grün und Straßenbau. Und das ist, müssen Sie mal warten in 5 oder in 10 Jahren, wenn das ganze Gebiet sich mit einem Grün, das ablesbar ist, darstellt, ist die Aufregung vielleicht ein bisschen niedriger. So, wenn der Bauherr Baurecht hat und das der Verwaltung gegenüber, Verwaltung ist ja schließlich für die Baugenehmigungen zuständig, die Verwaltung muss dann sagen, ja, der hat ein Baurecht und der bringt jetzt den Plan und das passt im Bebauungsplan ein und wir uns sind ja die Hände gebunden, wir können es ja gar nicht anders machen. Dann werden wir informiert, ja, und dann sind wir informiert und was machen wir dann? Sagen wir, nein, das machen wir nicht, das darf man nicht. Die Verwaltung wird uns darauf hinweisen, dass wir uns da nicht dagegen wehren. Also was ändert dann die Information, wenn der Bauherr mit seinem Baurecht umgeht und die Verwaltung das Baurecht im Rahmen des Bebauungsplans abhackt und sagt, ja, geht so, wir müssen ihm dieses Recht und diese Planung geben. Das zum Brandlberg. Bei der Fassadenänderung da unten am Bayerischen Museum war der Herr Leubel letztes Mal da gesessen und hat erklärt, warum das die Fassade gegenüber dem Entwurf damals oder gegenüber dem Wettbewerb und der Darstellung mit der sogenannten Kalk-Dolomit-Fassade schön hell beige und so weiter, warum das diese Fassade nicht machbar war, aus dem Grund, was er erzählt hat, weil es statisch nicht umsetzbar war. Und darum ist dieses Keramikprofil da gemacht worden, weil wenn Sie da in das Profil hineinschauen, dann sehen Sie auch die Halterungslöcher, die da drin sind in dem Profil, wo man wahrscheinlich statisch nachweisen konnte, dass das erstens genauso der Witterung standhält wie eine Fassade, die ursprünglich gedacht war. Aber ich muss sagen, das Einzige, was mich irritiert, habe ich gerade schon gesagt, ist diese hellgraue Farbe bzw. diese Keramik könnte man im Außenbereich genauso farblich darstellen, wie ein Dolomitstein oder ein Kalkstein wäre. Ist aber nicht so, sondern Anthrazit. Und da muss ich dazu sagen, diese Anthrazitfarbe hat wahrscheinlich der Bauherr oder das Bayerische Museum oder seine Leute oder seine Planer gesagt, das machen wir jetzt in der Anthrazitfarbe. Und das ist wahrscheinlich das, was den meisten Ringsburger momentan aufstößt. Ich könnte mir vorstellen, wenn das eine helle Fassade wäre, eine freundliche, steinbezügliche, die hier draußen am ganzen Vorplatz, dass der ganze Vorplatz mit der Farbe von der Fassade ein bisschen korrespondieren würde oder zumindest im Gleichklang wäre, dann wäre die Aufregung nicht so groß. Und die Farbänderung, die da gemacht worden ist, die ist das eine Kommission gewesen oder das weiß jetzt ich nicht. Ja. Also die Farbe, wo da drauf ist, das ist hellgrau, die Farbe, wo da drunten ist, das ist anthrazitgrau und das, was im Wettbewerb war, war Dolomitfarbe und das ist der Spisch. Das zum Kommentar zu der Fassade. Und wenn die Frau Schindfermann weiß, wer die Farbe dann festgelegt hat, wenn das der Herr Leubel selber war, dann ist es der Bauherr, hat aber aus dem Gestaltungsumfang, den wir als Stadträte, als Vermittler bekommen haben für dieses große Bauwerk an dieser sensiblen Stelle, haben wir bisher eine andere Farbe vermittelt bekommen und haben jetzt einen dunklen Baukörper, wo alle sagen, das schaut aus wie ein Lavalle. Also wenn es auf der Straße spazieren ist,
nicht an der Farbe, sondern
ob BMW da seine Ersatzteile drin oder was kommt da rein?
Es waren aber lauter hochrangige Experten in den Workshops dafür. Frau Kollegin, ja.
Also der Eindruck entsteht ja erst einmal von der VB. Es ist ja nicht so, dass die Regensburger Bürger hergehen, klopfen da hin und sagen, das ist ja überhaupt kein Dolomitstein, sondern eine Keramik. Also das macht aber wirklich Glück.
Aber wir haben ja nie Dolomitstein beschlossen. Das war ja, hat die Frau Schimpfermann ja auch ausführlichst vorhin
ja, aber die Farbe, Entschuldigung, ich bin nicht farblind, Frau Bürgermeister. Also das darf man jetzt schon glauben, dass es da Anthrazit ist und nicht hellgrau und auch nicht beige.
Okay. Frau Kollegin Freihofer.
Also nochmal zum Brandl-Berg. Bei dem Konzept zur Nachverdichtung, das uns letztes Jahr vorgelegt wurde, da wurden ja nur die Potenziale kennzeichnet, wo man nachverdichten kann. Mhm. Daraus war jetzt nicht zu erlesen, wie das im Detail beim Brandl-Berg verläuft. Ich sage es jetzt noch, ich sage es durchaus selbstkritisch, dass das nur als Vorschlag im Bebauungsplan war. Das sehe ich als den eigentlichen Fehler an, denn wäre es drin gestanden, dann hätte man bei einer Änderung ja nochmals eine Änderung des Bebauungsplans machen müssen. Und es wäre schon etwas anderes gewesen. Und was hier gar nicht zur Sprache kam, ist doch das mit auch diesen Kindertagesplätzen, wo es für den Investor eine deutliche Entschädigung gab. Also das sind Dinge, die, ja, ich sag mal, die alle rechtskonform sind, aber natürlich so abbiegen, dass man ja letztlich die Möglichkeit für den Stadtrat auch da mehr Einfluss zu nehmen im Detail, wie solche Änderungen ablaufen, man nicht mehr hat. Wie gesagt, ich sage es durchaus nochmal selbstkritisch, geht vor allem darum, dass es im Bebauungsplan als Vorschlag die Zahl der Wohnungen, auch der Wohnungen als Vorschlag hier nur drin stand und das nicht weiter konkretisiert wurde, denn dann hätte man Änderungen eben durch ein förmliches Bebauungsplansänderungsverfahren machen müssen.
Also jetzt muss ich gleich mal was berichtigen, dass sich das nicht irgendwo festsetzt. Der Investor hat keine Entschädigung dafür gekriegt, dass er jetzt eine Kindergartengruppe macht. Sondern der Investor hatte vorher nach unserem ursprünglichen Vertrag eine Ablöse gezahlt dafür quasi, also eine finanzielle Ablöse für die Errichtung von zwei Kindergartengruppen, die wir dann die Stadt errichtet hätte oder ein anderer Träger im Gebiet. Dafür hat er gezahlt. Also wir regeln städtebaulichen Vertrag ja die Finanzierung der Infrastruktur, die durch die Bebauung ausgelöst wird. Dann war klar, dass hier nachverdichtet wird, dass hier mehr Personen leben werden. Dadurch ist Ihnen vorhin auch gezeigt worden von der Frau Schimpfermann, wie sich die Kindergartenzahl, Kindergartenkinder und Krabbelgruppenkinder erhöht hat. Dann haben wir als Stadt gesagt, so, jetzt ist die Schwelle überschritten, jetzt muss im Gebiet eine Kinderbetreuungseinrichtung errichtet werden durch den Investor. Dann hat der Investor natürlich gesagt, habe ich ja schon dafür gezahlt. Und dann ist es in einem komplizierten Verfahren rückverrechnet worden, das Ihnen die Frau Strobel von der Kämmerei hier ganz genau erklärt hat. Dafür haben wir sehr lange gebraucht. Aber hängen bleiben kann auf keinen Fall. Er hat was gezahlt dafür gekriegt, dass er da Kindertageseinrichtung macht. Das ist definitiv falsch. So, jetzt habe ich noch Wortmeldungen. Frau Kollegin Mayer.
Ja, Frau Bürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen, damit nichts hängen bleibt, deswegen habe ich mich gemeldet. Und zwar, weil in zwei Wortmeldungen aufgetaucht ist, ja, das hat halt dann, das war halt dann eine Vorgabe der Verwaltungsspitze, dass man hier die Wohneinheiten oder was ändert. Ich möchte hier feststellen fürs Protokoll, meiner Kenntnis nach hat die Verwaltungsspitze, also der Oberbürgermeister, darauf überhaupt keinen Einfluss genommen. Und wenn die Verwaltung was anderes weiß, oder dann sollen sie es bitte schön sagen.
Ja, außer in der politischen Diskussion, die hier in diesem Gremium stattgefunden hat, dass man gesagt hat, man muss schauen, wo Nachverdichtungspotenzial besteht. Da waren wir uns ja alle einig. Da haben wir ja extra eine Stelle geschaffen, eine Managerin angestellt. Herr Kollege Suttner.
Zur Klarheit, weil ich vorher einen Ergänzungsantrag gestellt habe und Kollege Rappert nochmal gefragt habe, wie der genau formuliert ist. Zur Klarheit, weil es uns nicht nur um Beschuldigte der Korruptionsaffäre geht, werde ich den hier zurückziehen, also nicht stellen, sondern in einem eigenen Antrag formulieren, dann ist das einfach geklärt und dann werden wir hoffentlich in Zukunft dafür eine Mehrheit bekommen, dass immer auch bei Tochterunternehmen das Mutterunternehmen genannt wird.
So. Gut, damit habe ich keine Wortmeldungen mehr. Ich würde Frau Schimpfermann gerne jetzt noch Gelegenheit geben, auf ein paar Sachen zur Klarstellung dann noch zu antworten. Ich schließe aber die Rednerliste.
Ja, vielen Dank, Frau Malt-Schwarzfischer. Es war für mich jetzt sehr interessant, die Diskussion, weil ich natürlich auch versuche zu ergründen, wie wir gut und vernünftig zusammenarbeiten können. Und da geht es natürlich schon auch darum, dass Sie auch wissen, was Sie beschließen. Wenn ich das jetzt so sage, soll das nicht suggerieren, dass Sie das nicht wissen. Aber nur einfach mal zur Klarstellung. In Bebauungsplänen können wir keine absolute Anzahl der Wohneinheiten festsetzen. Wir können nicht sagen, im Brandelberg dürfen nur 410 Wohneinheiten oder was auch immer entstehen. Wir können natürlich schon mit geringerer Flexibilität Bebauungspläne anstellen. Aber ich kann mich gut erinnern, dass wir hier in dem Gremium auch schon diskutiert haben, dass wir seitens der Verwaltung Bebauungspläne in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten vielleicht auch zum Teil viel zu eng festgesetzt haben. Also es ist immer das Dilemma zwischen einer gewissen Flexibilität, um dann auch im Zusammenhang mit der Entwicklung des Bebauungsplanes reagieren. Und im Augenblick haben wir die Situation, und die ist historisch sicherlich einmalig, dass die Bebauungspläne in dem Augenblick, wo sie festgesetzt sind und in Kraft sind, auch unmittelbar umgesetzt werden. Das heißt, diese Dichte und Nähe zwischen der Baurechtschaffung und der Umsetzung ist zurzeit nicht nur in Regensburg, auch in anderen Städten extrem eng, sodass man das Gefühl hat, unsere Bebauungspläne wie der Brandelberg, die ja als Angebotsbebauungspläne sind ja keine vorhabenbezogene Bebauungspläne, werden auch unmittelbar von demselben Investor umgesetzt. Im Bereich Brandelberg sind es mehrere Investoren, die das umsetzen und nicht nur einer. Wir können natürlich schon, wenn es der Stadtrat will, da brauche ich aber ein deutliches Signal. Ein deutliches, was wir dann auch gemeinsam durchstehen bis zum Ende der jeweiligen Festsetzung, dass wir im Bebauungsplan zum Beispiel ganz klar vorgeben, es gibt Bereiche, in denen wir jetzt nur Hinweis reingenommen haben. Es sind Reihenhäuser dort vorgeschlagen, können wir natürlich auch reinnehmen. In dem Bereich sind nur ausschließlich Reihenhäuser festgesetzt. Das heißt aber nicht, dass da eine bestimmte Anzahl von Wohneinheiten entsteht, weil wir haben auch in Bereichen, wo Reihenhäuser oder Doppelhäuser festgesetzt sind, in manchen Bereichen dann auch zwei Wohneinheiten pro Doppelhaus. So etwas gibt es und das können wir auch gar nicht verhindern. Da ist ein baurechtlicher Anspruch dran. Wenn Sie den Weg, den wir eigentlich in den letzten Jahren gegangen sind, und ich war mir eigentlich sicher, sage ich jetzt mal so, dass ich das in Übereinstimmung mit Ihnen mache, gewisse Flexibilität auch in der Umsetzung zu ermöglichen, wenn wir den wieder rückgängig machen sollen und das sehr eng festsetzen, so wie die Bebauungspläne Burg Weinting, damit Sie einfach ein Beispiel im Kopf haben, da haben wir genau festgesetzt, da ist im Bereich, das sind ausschließlich Reihenhäuser zulässig oder ausschließlich Einfamilienhäuser, dann können wir das tun. Ich bitte Sie aber darüber, nochmal nachzudenken. Regensburg ist inzwischen eine ganz lebendige Großstadt. Wir haben ein bisschen andere Voraussetzungen als vielleicht noch vor 20 Jahren. Also insofern sollte man sich überlegen, wie viel will der Stadtrat tatsächlich zementieren, was dann auch im Rahmen der Baugenehmigung, da gibt es dann auch keine Flexibilität mehr, auch nicht, wenn der Eigentümer dann oder der Investor, oder es sind ja dann auch nicht diejenigen, die Sie jetzt im Blick haben, sondern auch andere, dann zu uns kommen und sagen, wir können es aber am Markt gar nicht mehr unterbringen, weil die Marktgängigkeit, Herr Riepel, Sie haben es angesprochen, muss natürlich oder sollte aus unserer Sicht auch in irgendeiner Art und Weise sichergestellt werden. Und den Fall, den wir jetzt hier am Beispiel Brandelberg, weil die CSU sich an dem Beispiel, das dargestellt hat, durchgespielt haben, haben wir auch in anderen Baugebieten, haben wir auch im Dornbergviertel, in dem Bereich, wo wir dort die Stadthäuser vorgesehen haben, wo es auch umgewandelt wird in Richtung Geschosswohnungsbau. Wenn Sie das straffer wollen, können wir das im Bebauungsplan bis zu einem bestimmten Grad, aber bis zu einem bestimmten Grad nur sicherlich durch. Ich würde Sie bitten, da einfach nochmal drüber nachzudenken. Und ansonsten glaube ich schon, dass wir vielleicht auch mehr reden müssen, mehr miteinander reden müssen, das weiß ich nicht, das mag sein, das hört sich jetzt für mich zumindest so ein bisschen an, wir werden uns überlegen, wie wir seitens der Verwaltung das machen können, nur jetzt im Bereich, gerade dieses Beispiel Brandelberg, hat sich die Verwaltung, da bin ich mir ganz sicher, im Rahmen der Umsetzung, weil es auch im Bebauungsplan so möglich ist, gar keine Gedanken gemacht, dass sie etwas anderes erwarten könnten. Und da ist die gegenseitige Erwartungshaltung vielleicht auch ein Stück weit ein Thema. Das ist aber ein kommunikatives Thema und keines der Festsetzungen, die wir treffen. Und vielleicht muss man auch da nochmal mit darstellen. Und jetzt nochmal, einfach nur zum Abschluss, weil dieses Beispiel da liegt. Das ist der Farbton, der mit diesem letzten Workshop, an dem wir, Frau Hick damals und ich auch teilgenommen hatten und hochkarätig besetzt, alle Jury-Teilnehmer aus dem Wettbewerb, der Freistaat, das Ministerium, das wird ja, ist ja ein Bau des Freistaates, das war der Farbton, der endgültig abgestimmt ist. Und ich gehe jetzt irgendwann im Laufe der Woche mit dem Teil runter und halte das daneben, ob das derselbe Farbton ist. Ich weiß es nicht, mir kommt es auch dunkler vor. Aber es wäre dann auf jeden Fall nicht mehr weiter abgestimmt. Das war der Farbton, der abgestimmt ist. Und den finde ich in Ordnung.
So, danke. Ich hatte vorhin die Rednerliste geschlossen. Ich werde sie auch nicht wieder öffnen, Herr Kollege Rippe, sondern wir stimmen jetzt über diesen Antrag der CSU-Fraktion Tagesordnungspunkt 14 ab. Wer dem Antrag so zustimmt, den bitte ins Handzeichen. Gegenprobe. Damit ist der Antrag abgelehnt. Mit Mehrheit zugestimmt haben die CSU-Fraktion, die ÖP und die Linke. Abgelehnt hat der Rest. So, und dann stimmen wir auch gleich, weil wir den ja sowohl mitbegründet als auch mitdiskutiert haben, über den Tagesordnungspunkt 15 ab, ohne ÖDP-Ergänzungsantrag, der zurückgezogen wurde. Wer dem so zustimmen kann, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenprobe. Damit ist auch dieser Antrag abgelehnt mit der gleichen Zustimmungs- und Ablehnungsbeteiligung. Damit sind wir am Ende der Tagesordnung. Gibt es Fragen am Ende der Tagesordnung, Herr Kollege Rippel?
Ja, ich hätte schon eine Frage über Sie an den Stadtrat, nämlich das, was die Frau Schiffermann unter der letzten Szene 14 eigentlich vorgetragen hat, dass wir Bebauungspläne nicht tiefer festsetzen, sondern dass wir Bebauungspläne frei und offen lassen, wer eigentlich im Sinne einer Stadtplanung, die meines Erachtens flexibel ist. Sie müssen sich vorstellen, wenn da festgesetzt ist, da kommen Reihenhäuser und der Investor will dann was anderes und müsste man jedes Mal im Bebauungsplan neu auslegen, müsste man mit allen Betroffenen im Bebauungsplan wieder reden, ob die dagegen sind oder nicht. Da ist einer dagegen, dann steht der Bebauungsplan. Das ist eine völlige Idiotie und ich frage Sie, ob Sie mit mir da einer einig Meinung sind.
Ich bin der Meinung, das kann man, sollte man vielleicht mal ausführlich diskutieren.